E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. Hier dreht sich alles um Weiterbildung, Lernen und die digitale Revolution. Ich bin Vanessa und freue mich, euch durch diese Episode zu begleiten. Bevor wir starten, möchte ich euch jedoch noch eine kleine Bitte ans Herz legen. Wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich riesig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple hinterlasst. So können noch mehr Menschen von unserem Wissen profitieren. Heute tauchen wir tief in das Thema Sustainability Training ein und stellen uns die Frage, warum brauchen Unternehmen Sustainability Trainings? Welchen Wettbewerbsvorteil erzielen sie damit? Außerdem werfen wir einen Blick auf grüne Skills und wie man sie entwickeln kann. Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast, Dr. Andreas Rickert, Founder und CIO von Fineo. Fineo ist das gemeinnützige Analyse- und Beratungshaus, das sich für eine soziale und ökologisch nachhaltige Transformation einsetzt. Bereit für die Folge? Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Andreas, sehr schön, dass du heute die Zeit für den Podcast gefunden hast.
Ich grüße dich, das mache ich sehr gerne.
Du bist Gründer und CIO von Fineo. Fineo ist ein Analyse- und Beratungshaus mit einem ganz konkreten Fokus. Kannst du vielleicht das Unternehmen und den Fokus, den ihr habt, kurz vorstellen?
Das mache ich gerne und ich versuche es auch kurz zu machen, auch wenn es immer etwas erklärungsbedürftig ist, was wir machen, weil wir durchaus ein unique creature sind. Also das ist gerade schon gesagt, Analyse- und Beratungshaus für gesellschaftliches Engagement. Ich will vielleicht noch eine Ergänzung machen, gemeinnützig. Wir sind selbst gemeinnützig und damit ist erst einmal im Vordergrund steht unsere eigene Mission. Wir wollen nämlich dazu beitragen, dass Menschen und Institutionen begeistert sind, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und wir wollen denen die richtigen Instrumente und Tools an die Hand geben, dass sie das mit der größtmöglichen Wirkung machen. Also das steht so ein bisschen vorne als unsere Grundorientierung. Und dann kommen eben diese beiden Komponenten mit hinzu. Zum einen, dass wir ein Analysehaus sind. Also wir gucken uns sehr genau gesellschaftliche Herausforderungen an und gucken, welche Lösungen gut sind. Können wir gerne gleich mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und zum anderen befähigen wir die unterschiedlichsten Player, sich dann eben auch gesellschaftlich wirkungsvoll zu engagieren. Das ist einmal auf der einen Seite die große Fläche der Non-Profits und auf der anderen Seite die Gebenden, das heißt Family Offices, Stiftungen und auch Unternehmen, denen dabei zu helfen. Also insofern relativ breit. Wir sind mittlerweile auch knapp 100 Personen, aber ich hoffe, dass wir eben entlang unserer Mission auch wirklich eine gesellschaftliche Wirkung haben.
Du warst ja vorher bei großen Unternehmen wie McKinsey und der Weltbank. Wie bist du denn dann dazu gekommen, den Fokus auf dieses gesellschaftliche Engagement zu legen?
Vielleicht ist es ein bisschen schon immer angelegt gewesen, die Welt besser zu machen, denn ich bin vom Hintergrund Ökologe. Also insofern ist das so mein Ausgangspunkt gewesen. Und du hast jetzt schon zwei weitere Stationen genannt. Also da bin ich dann ziemlich rummeandriert. Also McKinsey, Weltbank, Bertelsmann Stiftung. Und irgendwann ist alles zusammengeführt und daraus ist dann Fineo entstanden. Und wahrscheinlich bedurfte es auch dieser unterschiedlichen Erfahrungen, um Fineo zu gründen, weil ich uns immer auch ein wenig als ein Transmissionsriemen zwischen den verschiedenen Sektoren verstehe. Weil wir können die Probleme der Welt, glaube ich, nur angehen, indem Staat, auch multinationale Organisationen wie die Weltbank, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich dann irgendwann in der Bertelsmann Stiftung die Idee gehabt, Fineo zu gründen und durfte das dann in der Bertelsmann Stiftung mit einem tollen Team zusammen auch initiieren.
Okay, spannend. Du hast jetzt gesellschaftliches Engagement genannt. Heutiges Thema ist ja speziell Nachhaltigkeit. Vielleicht, was verstehst du unter gesellschaftlichem Engagement größer gefasst und was spielt da konkret die Nachhaltigkeit?
Genau, also gesellschaftliches Engagement ist erstmal für mich das, wenn Menschen und Institutionen sich dafür einsetzen, die Welt besser zu machen. Und das inkludiert dann sowohl die sozialen Themen wie auch die ökologischen Themen. Und damit rede ich am Ende des Tages dann auch ganz profan über Nachhaltigkeit.
Kannst du die ökologischen Themen jetzt dann nochmal ein bisschen konkretisieren, weil das ja heute wirklich unser Fokus sein wird?
Ja, also die sind ja so schön zusammengefasst, die großen Herausforderungen in SDGs. Wir haben 17 Sustainable Development Goals der UN und da sind eben auch soziale und ökologische Themen drin, weil wir können eben die ganzen Sachen nicht mehr singulär sehen. Also wenn wir natürlich uns die ökologischen Themen angucken, dann springt jedem sofort in der aktuellen Zeit das Thema Klima, CO2 ins Gesicht. Das ist auch sicherlich eines der großen pressierenden Themen, Aber wie jetzt die aktuellen Debatten ja auch zeigen, haben die ja wiederum auch Konsequenzen. Die haben Konsequenzen auf das Thema Biodiversität. Insofern müssen wir auch dieses Thema mit in den Blick nehmen. Wir haben das Thema der Umweltverschmutzung. Plastik ist ja auch ein großes Thema, an dem wir viel dran sind. Also insofern sind wir da, glaube ich, wirklich gehalten, diese Themen nicht singulär, sondern in der Größe zu sehen.
Warum ist es denn deiner Meinung nach wichtig, dass Unternehmen sich mit den Themen auseinandersetzen? Ich meine, für uns als Gesellschaft die lange Überlebensfähigkeit, das impliziert natürlich auch die Notwendigkeit für Unternehmen, aber jetzt vielleicht mal mehr aus der Unternehmerbrille direkt gefragt.
Vielleicht erst einmal eine ganz klare Aussage in den Anfang. Unternehmen sind keine altruistischen Einheiten. Das heißt also, wenn sich ein Unternehmen engagiert, dann muss es sich auch in irgendeiner Weise für den Unternehmenserfolg im wirtschaftlichen Sinne widerspiegeln. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal die Differenzierung klarzumachen zu gemeinnützigen Organisationen und zu staatlichem Handeln. Und auch um deutlich zu machen, dass wir keine falschen Erwartungen an diese Unternehmen haben dürfen. Und das heißt dann zwei Dinge. Das eine ist, wir brauchen durchaus immer wieder auch staatliche und multinationale Organisationen, die so ein bisschen das Spielfeld definieren, in dem Unternehmen unterwegs sind. Weil es gibt auch Unternehmen, wollen wir mal ganz ehrlich sein, die sicherlich so gierig immer unterwegs sind, dass man ihnen auch Grenzen aufsetzen muss. Deswegen bin ich auch jemand, der für Regulatorik immer wieder wirbt, um da auch klare Grenzen zu machen, was zum Beispiel das Anrichten von Schäden etc. anbelangt. Jetzt kommen wir auf die positive Seite. Viele Unternehmen erkennen das schon, und das ist auch, glaube ich, richtig, dass gesellschaftliches, ökologisches Engagement aus dem Kerngeschäft herauskommen sollte, weil es am Ende des Tages auch wirklich die eigene Zukunftsfähigkeit damit sichert. Das hat zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist schlicht die License to Operate. Also ein Unternehmen, das nicht auch in irgendeiner Weise eine positive Wirkung hat, wird irgendwann die Legitimation verlieren, entweder rechtlich und oder durch die Konsumentinnen und Konsumenten. Und zum anderen liegen eben auch in den Herausforderungen, über die ich eben gesprochen habe, die Sustainable Development Goals, nicht nur die ganzen Probleme, sondern auch Chancen. Also man kann, um beim Thema Klima zu bleiben, dort auch riesige Chancen drin sehen, indem man mit neuen Technologien Ansätze fährt. Man kann im Bildungsbereich, wo große Herausforderungen sind, auch Chancen sehen und dort Businesses aufbauen. Also wird heißen, ein Unternehmen sollte sich auch ganz originär, nicht nur aus einer normativen Perspektive, aus originären eigenen Interessen für eine bessere Welt einsetzen.
Ja, jetzt wo du das mit den Chancen angesprochen hast, du hast auch in deiner Beratungskarriere ja schon viele Unternehmen kennengelernt. Kannst du vielleicht so ein bis zwei Unternehmen nennen, die dieses Thema Nachhaltigkeit gut angegangen sind und die diese Chancen wirklich genutzt haben und jetzt halt auch wirklich ihre Wirtschaftlichkeit dadurch gesteigert haben?
Ja, also ich würde mal vielleicht so drei verschiedene Kategorien aufmachen von Unternehmen. Das eine sind die großen etablierten Player. Da wird man nicht von heute auf morgen Schnips machen und die werden auf einmal zu einem Social Business, die nur noch gute Sachen machen. Aber wir arbeiten auch als Fineo mit vielen Großkonzernen, DAX-Konzernen, mittelständischen Unternehmen zusammen und dort ist es schon erkannt worden und wir sehen, dass dort sich viele auf den Weg machen, wirklich zu gucken, wie kann man aus dem Kerngeschäft heraus etwas Gutes tun. Da könnte man im Prinzip fast jeden DAX-Konzern nehmen, die da wirklich unterwegs sind und etwas machen. Wir haben die zweite Ebene, das sind Unternehmen, die jetzt schon groß und etabliert sind, wo aber vielleicht schon in der Gründung immer schon eine gewisse gesellschaftliche, normative Perspektive drin waren. Ich nehme jetzt mal Patagonia als ein Beispiel, die also wirklich auch zwar ganz profan erst einmal Kleidungsstücke machen, aber von Anfang an auch damit immer etwas transportieren wollten. Und die sind sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie man eben beides sehr, sehr erfolgreich miteinander kombiniert. Und die dritte Kategorie sind Startups. Wir beobachten gerade in Deutschland, dass wir immer mehr Startups haben, wo von der Gründungsidee heraus schon versucht wird, etwas Positives im ökologischen oder sozialen Sinne zu machen. Und das gibt mir gleich am meisten Hoffnung, weil natürlich diese Startups irgendwann auch mal groß sind und damit dann auch wirklich skaliert etwas bewegen und, jetzt nehme ich es mal auf eine andere Ebene, vielleicht auch etwas die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts in Deutschland damit noch mal mehr stärken. Weil ich glaube wirklich daran, dass wir in Deutschland oder Kontinentaleuropa eigentlich alle Zutaten haben, das Epizentrum zu sein für eine neue Art des Wirtschaftens, nämlich dass wirklich etwas Gutes tut und gleichzeitig erfolgreich ist. Und sehr, sehr viele Startups, die ich sehe, machen genau das. Auch hier mal ein Beispiel. E-Terry, um mal etwas aus der wirklichen Hardware-Welt zu machen. Das sind Startups, die haben neue Roboter entwickelt, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Also insofern, da kommt Ingenieurskunst zusammen mit einer wirklich auch ökologischen Nachhaltigkeit. Oder Spark ist etwas, die machen mit AI basiert eine Analyse der Produktion im Lebensmittelbereich, um frühzeitig Überproduktion zu erkennen, um die dann rauszuziehen. Also insofern zwei Beispiele, einmal technikbasiert, einmal IT-basiert, die eben sehr innovativ unterwegs sind und sicherlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein werden.
Ja, super spannende Ansätze gibt es da auf jeden Fall. Ich würde jetzt tatsächlich heute ganz gerne mit dir auf die erste Kategorie schauen. Und das sind dann ja Unternehmen, die hatten das jetzt noch nicht in ihrem Kerngedanken bei der Gründung schon wirklich als Thema drin. Und dann, wenn wir davon sprechen, dann Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken, dann ist das ja auch irgendwie immer ein Change-Prozess, der da stattfinden muss. Und jetzt wäre die Frage an dich, wie bekommt man so einen Transformations- oder eben Change-Prozess gesteuert?
Ja, und da kann ich jetzt auch schon so ein bisschen aus der Historie von Fineo erzählen. Ich meine, vor 14 Jahren gegründet, wie ich auch die Entwicklungen in dem Markt sehe. Also ich hatte es eingangs gesagt, wir sind ein Nischenplayer für das ganze Thema gesellschaftliches Engagement. Und wenn wir früher von Unternehmen angefragt wurden, dann war es sehr häufig aus den sehr kleinen Units zum Thema gesellschaftliches Engagement, Spenden, Corporate Citizenship. Häufig waren das dann auch noch Einheiten, die, ich sage es etwas böse, Wurmfortsätze der Kommunikationsabteilungen waren. Und daraus kann man schon ableiten, mit welchem Geiste dort dann auch agiert wurde. Also dass es wirklich eher unter ferner Liefen lief. Und wenn man dachte, es hat einen positiven Impuls auf das Unternehmen, dann ist es eine reine PR-Maßnahme. So. Und das sieht man auch im Organigramm, dass diese Themen mittlerweile gewandert sind. Also sind jetzt nicht mehr angeflanscht mit einem Mini-Team irgendwo im Kommunikationsteam, sondern sehr häufig sind es strategische Units direkt mit einem Report zum C-Level. Und daraus kann man schon ableiten, dass eben auch wirklich eine Attention von dem Management da drauf ist, vom C-Level. Und das ist sozusagen eine der ersten Antworten, die ich dir geben kann. Es braucht, damit man das macht, wirklich auch den Support von dem Senior Management. Sonst wird es nicht wirklich ernsthaft funktionieren, sonst hat man auch keine Incentivierung intern. Das zweite ist, auch das sehen wir eben, früher war es dann wirklich so, ich sag mal ein bisschen überspitzt, da hat man den Scheck geschrieben, der wurde dann groß aufgeboostet, einmal in der Lokalpresse gezeigt und das war's. Heutzutage reicht das eben nicht mehr, sondern man guckt, was gibt es eigentlich für Synergien, die wirklich aus dem Kerngeschäft heraus abgeleitet sind und damit wird es dann strategisch und damit hat es dann wirklich auch einen Impact auf das eigene Business. Also das wären für mich so die zwei Sachen. Das eine ist wirklich, man braucht eine Incentivierung und eine Aufmerksamkeit aus dem Higher Management und zum Zweiten, es muss wirklich auch einen Synergieaspekt und Anknüpfungspunkte zum Kerngeschäft geben.
Also so wie zum Beispiel, wo du eben gesagt hattest, jetzt ein Lebensmittelproduzent, der hat vielleicht das Interesse daran, Überproduktion frühzeitig festzustellen. Das wäre so eine Synergie, wie du meinst.
Ganz genau, ganz genau.
Okay, und wenn man die jetzt festgestellt hat und das Management das Ganze unterstützt, wie geht man dann den Change-Prozess an? Also welche Maßnahmen sind dann zu vollziehen und auch speziell dann nochmal den Blick, welche Rolle spielt dabei Learning and Development?
Ich würde hier auch nochmal zwei verschiedene Sachen unterscheiden. Das eine ist, wie agiere ich so, dass ich möglichst wenig Schaden anrichte als Großunternehmen? Also da kann ich eben auf Sachen gucken, die CO2-Bilanz besser hinzubekommen, dass ich also nicht so viel CO2 ausstoße, besonders nachhaltig zu sein, eben was in der Lieferkette anbelangt etc. Das ist aber erst einmal alles, um möglichst wenig Schaden anzurichten. Und das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Der nächste Schritt ist dann zu gucken, wie kann ich eigentlich aus meinem Kerngeschäft heraus auch Produkte, Services, Dienstleistungen machen, die auch dezidiert einen positiven Beitrag leisten. Das fasst man sehr häufig unter dem Begriff von Shared Value zusammen. Und dort können komplett neue Business Units entstehen. Also ich nehme mal jetzt das Beispiel der Pharmaindustrie. Da sehen wir das. Die vor allen Dingen bis jetzt immer gesehen hat, dass sie ihre großen Gewinne und Geschäfte eher in Europa, in den USA etc. machen können. Die erkennen aber auch, dass es große Märkte gibt im globalen Süden. Da können sie natürlich nicht mit ihren klassischen Pricing-Modellen reingehen und auch nicht mit den klassischen Produktstrategien, die sie haben. Aber dort gibt es eben auch große Märkte. Und dort entstehen dann beispielsweise komplett neue Produktlinien und Services, mit denen man dann eben auch diese Märkte bedienen kann. Und damit hat man dann einen sogenannten Shared-Value-Ansatz. Also das ist für mich so ein zweites Beispiel, nicht nur versuchen, die Schäden zu minimieren, das ist wichtig, sondern auch dezidiert neue Produkte zu entwickeln aus dem Kerngeschäft heraus.
Während ich für den Podcast recherchiert habe, bin ich auch immer wieder auf einen Begriff gestoßen, der heißt Green Skills. Im Podcast hier beschäftigen wir uns auch öfters mit dem Thema Future Skills. Jetzt wäre meine Frage, was sind Green Skills und sind Green Skills ein Teil der Future Skills?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Begriffe da draußen. Insofern, weiß ich nicht, ob uns das immer alles so hilft. Die Kernaussage ist, wir brauchen neue Fähigkeiten. Punkt. Weil ich glaube, mit dem klassischen Ansatz, den man eben noch an den Business Schools oder im BWL-Studium reingebimst bekommen hat, das reicht nicht mehr, sondern man muss die Sachen sehr viel holistischer und breiter sich angucken. Und das hat einmal was damit zu tun, wie man auch mit anderen Stakeholdern agiert. Also das ganze Thema auch Stakeholder Management. Ich habe eben gerade ein Beispiel auch genannt, wie man im globalen Süden auf einmal auf ganz andere Zielgruppen zugehen kann. Also das ist etwas, was man braucht. Man muss lernen, dass man auch mit anderen Sektoren zusammenarbeitet. Ich bin ja ein großer Freund, um noch ein weiteres Buzzword reinzuwerfen, von Collective Impact. Das heißt also, wo man Projekte und Initiativen startet, wo von vornherein Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Dafür muss man aber auch ausgebildet sein, weil dort andere Logiken, andere Kulturen vorherrschen. Also insofern auch das ist eine Fähigkeit, die man braucht. Und dann ist natürlich die Fähigkeit, und das ist vielleicht das, was man mit den Green Skills dann auch meint, dass man eben auch neue Produkte entwickelt, eben aus dem Erkennen von Herausforderungen und um daraus dann wieder neue Services zu machen. Wie ich eingangs auch sagte, für mich sind eben die SDGs nicht nur eine Liste von Herausforderungen, sondern auch eine Liste von Opportunitäten. Aber man muss eben auch lernen, mit diesen umzugehen.
Und wie sieht es denn im Dachraum aus? Ist es leicht, Mitarbeitende mit diesen Fähigkeiten zu finden, die du gerade genannt hast, oder besteht da noch Trainingsbedarf?
Ja, bestimmt Trainingsbedarf, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir befinden uns ja auch mitten in der Transformation. Deswegen will ich da nicht mehr auf das Defizit gucken, sondern eben auch da auf die Chancen. Auch hier sind ja verschiedene Fähigkeiten, die man braucht. Ich hatte eine gesagt, nämlich, dass man in der Lage ist, auch mit unterschiedlichen Playern, Stakeholdern, Sektoren zusammenzuarbeiten. Da haben wir sicherlich historisch in Deutschland eher den Nachteil, dass wir eher Karrieren immer anstreben, die sehr siloartig sind. Also wenn ich einmal in einem Großkonzern gestartet bin, dann bleibe ich da in der Regel. In den USA ist es komplett anders. Da kann ich eine Karriere starten, dann mache ich was in der Administration, in der Politik, in der Verwaltung, dann wechsle ich in eine Non-Profit, dann gehe ich aber wieder zurück in die Wirtschaft. Und das ist eher ein Vorteil, den man dort hat. Das kennen wir noch nicht so stark. Also solche wirklich Wechsel in der eigenen Erwerbsbiografie, das wünschte ich mir, dass das mehr kommt, weil dadurch lernt man natürlich quasi on the fly all diese verschiedenen Fähigkeiten, auch mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Da haben wir sicherlich Nachholbedarf. Was dieses ganze Thema eher der Hard Skills anbelangt, also wie kann ich eben das Beispiel von eTerry mit neuen Technologien auch Probleme angehen? Ich glaube, da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Und insofern bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass wir diese Vision, die ich eben mal skizziert habe, auch erreichen können, dass wir wirklich ein Hotspot sind, wo mit neuen Innovationen, sind es technologische oder auch soziale Innovationen, wir wirklich auch wirtschaftlich erfolgreicher sein können.
Ihr habt ja bei Fineo auch den Scala Campus, heißt er. Da bietet ihr auch Weiterbildungen an. Zielen diese Weiterbildungen auf diese Fähigkeiten ab, die du gerade genannt hast, oder geht es da nochmal um andere Themen?
Also auch darum geht es, aber vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ein Scala Campus zu starten. Ich habe eingangs gesagt, dass wir ein Analysehaus sind. Das ist wirklich der Ausgangspunkt von Fineo, weil wir damals eine Situation beobachtet haben. Wir haben in Deutschland, das ist auch weltweit, aber ich mache mal den Fokus auf Deutschland, einen wahnsinnig großen gemeinnützigen Sektor. Das ist alles auf der Habenseite, nämlich mehr als 600.000 gemeinnützige Organisationen allein in Deutschland. Das ist also großartig. Gleichzeitig ist dieser Markt systemisch komplett intransparent. Also niemand weiß, wer ist eigentlich da draußen. Es gibt nicht die gelben Seiten des gemeinnützigen Sektors, wo ich unter K wie Kinderarmut nachgucken kann, um zu gucken, welche Organisationen sind dort tätig. Und das führt dazu, dass eben sehr viel immer wieder das Rad neu erfunden wird. Und das führt eben auch dazu, dass es nicht so viel Best Practice Sharing gibt. So. Also das war die erste Beobachtung, die wir gemacht haben. Daraufhin haben wir angefangen, diesen Markt zu analysieren, indem wir Organisationen analysiert, ja, bewertet haben. Wir haben das Wirksiegel entwickelt, um da Transparenz reinzubringen, um die möglichst guten dann auch auszuweisen. Wir haben mittlerweile über 3000 Non-Profits durch eine tiefe Due Diligence analysiert. Es ist also wirklich runtergegangen, auch in den Maschinenraum, um zu verstehen, was machen die, wie machen die das, was ist eigentlich wirkungsvoll, womit erreicht man auch einen Change in der Gesellschaft. Und daraus haben wir dann wieder gesehen, warum Organisationen manchmal nicht so wirkungsvoll sind. Das ist nicht, weil dort kein Wille ist. Im Gegenteil, häufig ist ja gerade im gemeinnützigen Sektor eine wahnsinnige Motivation da, aber dann fehlt manchmal das Handwerkszeug. die Strategie, wie erreiche ich eine Zielgruppe, die entsprechende Matrix, mit der ich KPIs entwickeln kann, um zu gucken kann, kriege ich das auch hin, etc. Und daraus ist dann letztlich der Scala Campus entstanden, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht die Organisation nur alleine lassen, indem wir ein Feedback geben, was sie besser machen könnten, sondern wir wollen ihnen auch konkrete Tools an die Hand geben, um besser zu werden. Und das machen wir mit dem Scala Campus, ausgehend von unserem Kernthema Wirkung. Also wie kann ich nach Wirkungskriterien eine Strategie entwickeln und steuern, also Backwards Engineering häufig machen von einem Problem hin zu den Maßnahmen. Aber das hat sich dann immer mehr ausgeweitet. Also wir machen mittlerweile Trainings zum Thema, wie kann ich mit der Wirtschaft zusammenarbeiten? Wir machen Trainings dazu, wie kann ich mit ChatGPT Anträge schreiben, um möglichst lean zu sein. Also insofern ganz viele verschiedene Sachen, die hoffentlich helfen, den gemeinnützigen Organisationen wirkungsvoller und auch effizienter zu sein. Mhm. Das ist sozusagen unser Kern, den wir dort haben. Und mittlerweile, das ist das Schöne wieder zu dem Thema, die Arbeit mit anderen Sektoren zusammen, haben wir auch Trainings für Unternehmen, die quasi spiegelbildlich gucken können, wie sie mit Non-Profit zusammenarbeiten. Also es wird immer breiter und wir hoffen damit, dass wir damit auch eine zentrale Anlaufstelle sind für alle, die sich gesellschaftlich engagieren wollen, um die richtigen Tools dafür zu haben.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt mittlerweile auch Trainings für Unternehmen. Vorher hattet ihr den Fokus tatsächlich auf den Trainings für die NGOs. Kannst du die Trainings für die Unternehmen vielleicht noch mal ein bisschen skizzieren, was es da gibt?
Ja, das mache ich gerne. Auch dort haben wir den Change oder den Wechsel gemacht von rein offline zu online. Also wir haben schon seit vielen, vielen Jahren eine stehende Arbeitsgruppe, wir nennen die Corporate Citizenship AG. Da sind immer so um die 20 Großkonzerne zusammen. Und wie begleiten wir in deren strategischen Weiterentwicklungen? Das heißt also, wir machen zum einen dort das Scouting. Was sind neue Ansätze? Ich habe immer das Buzzword Collective Impact gemacht. Oder wie kann ich meine eigene Strategie entwickeln? Und wir machen vor allen Dingen dort auch einen Raum auf, wo vertraulich Organisationen und Unternehmen sich auch austauschen können. Also weil das ist nämlich für einen Finanzdienstleister vielleicht aber ganz interessant, was macht eine andere Bank in dem Bereich? Und das ist sozusagen das, was wir offline hatten. Und das transferieren wir im Prinzip über den Scala Campus und auch in den digitalen Lernraum. Das heißt also, hier haben wir dann geschlossene Zirkel, wo man entsprechend sich austauschen kann, einfach über Best Practices. Oder wir haben Impulsvorträge, wo wir dann vielleicht mal Player aus den USA haben, die erklären, okay, wie haben sie eigentlich das Thema Sustainable Finance genutzt, um neue Bonds zu entwickeln. Also insofern, da gehen wir dann auch häufig sehr tief rein, um wirklich den Unternehmen neue Impulse zu geben. Und letztlich dann eben aber auch Austauschformate, wo es wieder darum geht, Non-Profits mit Corporates zusammenzubringen, weil mein Credo, nur gemeinschaftlich kriegen wir das auch alles gewohnt.
Ja, also da geht es ganz viel um Awareness, Inspiration und Austausch.
Genau.
Ja. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Training jetzt für Unternehmen einsteigen wollen, wie findet man als Unternehmen denn, wenn man jetzt nicht in diesem Kreis drin ist, wie finde ich heraus, erstmal, ob ich überhaupt Trainings in dem Bereich brauche und wenn ja, welche Trainings ich in dem Bereich Nachhaltigkeit brauche?
Damit sind wir erstmal natürlich auf einer strategischen Ebene. Also nicht bitte sofort irgendwelche Sachen buchen, weil das ist dann wieder dieser Aktionismus, den man an ganz vielen Stellen feststellt. Sondern auch ein Training sollte sich aus einer strategischen Analyse heraus ableiten. Also insofern mein Plädoyer wäre, dass man, wenn man sagt, man will in das Thema Nachhaltigkeit reingehen und man hat vielleicht noch nicht so viel gemacht da drin, dass man dann entweder mit einem eigenen internen Team oder auch durchaus mit externer Hilfe, da kann auch durchaus Pineo an seiner Stelle helfen, mal einen Review zu machen, wo stehen wir? Was wollen wir damit erreichen? Was sind unsere Zielgruppen da draußen? Und dann habe ich natürlich auch eine Bedarfsanalyse, was kann ich denn eigentlich schon? Und welche Skills brauchen vielleicht auch meine Mitarbeitenden, damit sie diese Sachen überhaupt machen können? Und dann bin ich erst auf der Ebene, ein entsprechendes Training rauszusuchen. Und vielleicht ist dann das Training, was gar nicht formalisiert ist in dem klassischen Sinne, sondern dann stelle ich fest, okay, ich brauche eher die Motivation und ich muss halt Impulse machen. Vielleicht ist für mich das Richtige, dass ich Corporate Volunteering mache. Etwas, was wir bei vielen Unternehmen mittlerweile feststellen, die ihre Mitarbeitenden gezielt eben auch mal freistellen für ein paar Tage, dass sie in Non-Profits mitarbeiten, um komplett neue Ideen zu haben, um auch mal neue Player und Institutionen und Kulturen kennenzulernen. Also insofern, das mal ein konkretes Beispiel, was man vielleicht nicht klassischerweise unter einem Training fassen würde, aber was eben auch ein Training ist, was sich aus einer Bedarfsanalyse vielleicht daraus abgeleitet hat.
Jetzt hast du auch schon die Motivation der Mitarbeitenden angesprochen. Kannst du da so ein bisschen Do's und Don'ts für Unternehmen noch skizzieren, wie sie ihre Mitarbeitenden mitnehmen, auch mit Trainings gezielt?
Ja, also ich glaube, wichtig ist Authentizität. Also das wäre für mich ein Don't. Also wenn ein Unternehmen quasi nur so ein bisschen Window Dressing machen möchte und sagt, okay, wir haben erkannt, dass Nachhaltigkeit für euch wichtig ist und ihr kriegt jetzt auch mal Nachhaltigkeitstraining, was aber überhaupt kein Konnex zu dem wirklichen Gebaren des Unternehmens hat, dann ist es schädlich, weil das wird sofort entlarvt. Deswegen auch hier erst einmal die eigenen Hausaufgaben machen und wirklich auch zu verstehen, sind wir überhaupt ein Player in Unternehmen, das Nachhaltigkeit ernst nimmt? Weil nur dann habe ich im Prinzip auch die License, das auch dann ernsthaft auch intern weiter umzusetzen. So, das ist sozusagen einfach mal, was man nicht tun sollte. Was man dann tun sollte, ist, weil es geht ja um die Motivation, wirklich von den Interessen und Bedarfen auch der Mitarbeitenden ausgehen. Also jetzt nicht sagen, okay, ich buche jetzt mal einen Sustainable Finance Kurs für alle an der Uni, weil ich glaube, dass das irgendwie uns später in der Finanzierung hilft, sondern zu verstehen, okay, wo habt ihr eigentlich Lust zu? Wie kann ich euch motivieren? Und vielleicht kommen wir dann, weil ich sehe jetzt gerade an vielen Stellen, dass es immer wieder kommt, zu diesem Thema Corporate Volunteering, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht und eine wahnsinnige Lernkurve mit sich bringt. Aber ich glaube, viele würden nicht sofort auf so etwas kommen, sondern eher ganz formalisierte, klassische Lerninstrumente dann nutzen wollen.
Wo können sich im Unternehmen dann informieren, was es gibt?
Also ich glaube, es gibt nicht die zentrale Plattform, Website, wo alle Trainings aufgelistet sind. Insofern muss man sich so ein bisschen wahrscheinlich selber mal schlau machen. Ich habe eine Plattform jetzt mal kennengelernt. Da will ich auch zum Disclaimer sagen, da bin ich mit Advisory Board. Also insofern habe ich die etwas näher kennenlernen dürfen, die ich aber wirklich klasse finde, weil sie versucht, so einen holistischen Ansatz zu machen. Das ist die XU School of Sustainability, die vor allen Dingen im Online-Bereich unterwegs ist. Und dort ist eben der Anspruch, mit jeweils den passenden Partnern und Partnern, die eine Expertise haben, also zum Beispiel Climate Partners für das Thema Klima etc., dann gezielte Trainings zu entwickeln, entweder in der Breite, aber was die eben auch machen, ist, dass die für Unternehmen gezielt Curricula entwickeln, sodass man eben auf die Bedürfnisse abgestimmt die entsprechenden Sachen macht. Also insofern, das wäre jetzt mal eine Plattform, wo ich zumindest sehe, dass da viele sehr, sehr hochqualitative Trainings angeboten werden.
Okay. Wie können sich denn solche Nachhaltigkeitstrainings in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Gibt es globale Trends oder Technologien, die den Bereich maßgeblich beeinflussen?
Ich glaube, der Trend, den wir haben, der wird halt weitergehen, dass halt sehr viel online stattfindet. Es wird aber ganz bestimmt, und ich glaube, das ist jetzt auch keine Neuerkenntnis mehr, nicht alles im Online-Bereich sein. Also man braucht immer noch mal auch diesen Austausch, den man direkt hat. Deswegen, auch wenn ich eben unser Beispiel genannt habe, dass wir auch Trainings mittlerweile auch für die Corporates im Online-Bereich anbieten, haben wir weiterhin die stehende Corporate Citizenship AG, wo eben diese 20 Großkonzerne einmal im Vierteljahr zusammenkommen, weil man eben auch vorher schon abends ein Dinner hat, wo eine inspirierende Speech ist, wo man dann am Nachmittag einen Kaffee zusammen trinkt. Also das wird es immer geben, aber natürlich werden sehr viel mehr Trainings auch in den Online-Bereich reinwandern. Und ich glaube, dass wir hier eben auch sehen werden, dass es noch mehr Trainings gibt, die vielleicht auch Corporates selber dann anbieten. Also deswegen auch das Beispiel mit der XU, die eben gemeinschaftlich mit den Unternehmen dann spezialisierte Trainings machen. Weil wenn ich ein Logistikunternehmen bin, dann brauche ich halt vielleicht auch ein spezifisches Wissen zum Thema Sustainability und Logistik. Und das kriege ich eben nicht so von der Stange. Also das ist, glaube ich, ein Trend, den man immer mehr sehen wird. Eher eine maßgeschneiderte Geschichte, als dass es zu generisch ist.
Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass das Ganze ja auch glaubhaft sein muss nach innen und außen. Deswegen, welche Rolle spielt das Thema Kommunikation? Also man bucht ja jetzt nicht einfach nur Trainings für seine Mitarbeitenden oder entwickelt welche und sagt, hier, jetzt wir haben beschlossen, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, deswegen hier ein Training.
Genau, Kommunikation ist wichtig. Da sind wir vielleicht auch nämlich immer denken, in Deutschland besonders gut drin. Ich beobachte das insbesondere bei mittelständischen Unternehmen, die schon immer gute Sachen gemacht haben, weil es irgendwie in dieser DNA auch der wertebasierten Unternehmerart liegt. Aber man hat selten so drüber gesprochen. Also insofern wünschte ich mir, dass man es das mehr nutzt, und sowohl nach außen, als auch nach innen. Und das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast, weil natürlich eben ist auch immer eine Frage der Motivation geht der Mitarbeitenden und die sollen schon auch wissen, wenn etwas Gutes gemacht wird, was man macht und warum man das Ganze macht. Weil auch da dürfen wir uns nichts vormachen. Es wird ein entscheidender Faktor sein bei der Gewinnung und beim Halten von guten Mitarbeitenden. Und deswegen sollte man eben nach innen und nach außen zum Anwerben das System auch ganz klar und explizit positionieren.
Welchen abschließenden Rat würdest du Unternehmen geben, um sich auf zukünftige Herausforderungen und Chancen im Bereich der Nachhaltigkeit vorzubereiten? Vielleicht nochmal das Wichtigste zusammengefasst.
Also erst einmal würde ich das ganze Ideologische versuchen abzustreifen, weil ich habe immer noch den Eindruck, dass wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass sehr schnell wir auf einer ideologischen Diskussion sind, wo dann auch parteiliche Präferenzen da mit reinkommen etc. Das bitte mal alles abschneiden. Wir reden jetzt gerade nicht über einen ideologischen Krieg oder irgendwie Gutmenschen versus Kapitalisten, sondern am Ende des Tages gibt es quasi eine klare Maßgabe. Nachhaltigkeit ist A, notwendig, weil wir sind in einer durchaus prekären Situation, was die Gesellschaft und die Wirtschaft und auch die Ökologie anbelangt. Insofern, es ist eine Notwendigkeit, nachhaltig zu agieren. Aber es ist eben vor allen Dingen auch eine riesige Chance. Und Unternehmen, die diese Chance nicht nehmen, werden irgendwann nicht mehr an dem Markt sein. Also insofern, bitte nicht ideologisieren und chancenorientiert das Thema angehen.
Das war ein auf jeden Fall sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit an der Stelle.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Das war's für heute. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und euch inspiriert. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie liked und teilt, damit auch andere von den wertvollen Inhalten profitieren können. Für Fragen und Kommentare zur heutigen Folge oder zum Podcast generell könnt ihr uns gerne über Social Media kontaktieren. Wir sind sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram aktiv und freuen uns über euer Feedback. Das war Folge 49 und gleichzeitig das Ende dieser Staffel. Doch keine Sorge, es wird eine neue Folge geben, denn mit unserer Jubiläumsfolge Folge 50 starten wir im September in eine neue aufregende Staffel. Seid gespannt auf spannende Themen, inspirierende Gäste und jede Menge Mehrwert. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Zeit und freue mich darauf, euch in der nächsten Staffel wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt dran und bleibt inspiriert. Stay tuned!